Herzlich willkommen, Lambert Klamra Jazz, 29. Folge. Ja, wir befinden uns im selben Raum. Das ist eine große Ehre. Du hast es mir sehr gemütlich gemacht hier. Ich habe den Premium-Sessel, den Premium-Platz bekommen. Ja. Ich sitze noch nicht meine Rückenlehne.
Nee, ich sitze auf dem Schemel. Mhm. Und du sitzt auf dem Chefsessel quasi.
Musst aber ein bisschen aufpassen im Rücken auch. Du bist auch nicht mehr der Jüngste, bitte gerade.
Das stimmt, ja. Ja. Ich habe ja mein neues Hobby Rentner-Stretching. Ich habe heute Morgen Rentner-Stretching gemacht. Also die Rückenschmerzen sind in weiter Ferne. Dein Stuhl quietscht dafür aber.
Genau, das heißt ja, dass ich nachdenke eigentlich. Genau. Dass ich gleich bewege, um gute Dinge beitragen zu können. Klare Gedanken. Denn wir sprechen auch diesmal wieder, das vergessen wir hin und wieder, langsam.
Stimmt, langsam
und ganze Sätze.
Ganze Sätze.
Genau, also unser Präsentator für diese Folge ist der Downtown Blues Club in Hamburg im Landhaus Walter. Er hat mittlerweile geschlossen, aber ich habe jemanden kennengelernt, der früher gerne war, Kuno.
Du hast Kuno getroffen?
Ich habe Kuno getroffen in der Kunsthalle, ja, bei Sarah Morris. Bin gleich angesprochen.
Warte, jetzt nochmal in langsam bitte, jetzt in einfacher Sprache nochmal für mich. Du warst in der Kunsthalle?
Ich war sowohl in der Kunsthalle als auch in den Deichtorhallen. In den Deichtorhallen hat Sarah Morris ausgestellt.
Und wer ist Sarah Morris?
Die macht so bunte Bilder und die sollen an die Großstadt erinnern. Und da hat sie ein paar aus New York, ein paar aus Beijing, Sao Paulo und dann wandelt die sie leicht ab in ihren Farben und sehr gerade Linien immer, aber dann auch mal ein bisschen, bei Beijing hat sie ein bisschen Origami reingebracht und Ralph Gibson, da ist so ein Fotograf, der hat auch da ausgestellt, war toll.
Ich bin jetzt schon völlig überfordert mit diesem.
Ja, und Kuno hing da rum.
Overload an Hochkultur. Ja. Wenn man Beijing sagt, meint man eigentlich Peking oder ist das eine eigene Stadt?
Googelt doch selber. Ich weiß nicht genau. Peking sagst du ja nicht mehr, ne? Du sagst Beijing.
Ach, Peking sagt man nicht mehr. Ich glaube, es ist Peking.
Aber ich glaube, du sagst nicht mehr Peking.
So Typen wie du, die viel im internationalen Jet-Set-Leben unterwegs sind, die sagen Beijing. Ja. Die sagen ja auch Paris und Roma.
Ja, ich bin öfter mal in Roma.
Ja, ist ja klar. Also in Beijing. Ich komme immer noch nicht hinterher. Also du warst
bei Deichtorhallen.
In den Deichtorhallen.
Da gibt es ein gutes Schokotörtchen, muss man wirklich sagen. Ja. Okay. Das Beste an den Deichtorhallen ist das Schokotörtchen.
Was viele wissen, ich habe wirklich Probleme, den Faden zu behalten. Und du boykottierst hier mein Gehirn gerade komplett, indem du immer einen Sidestep nach dem anderen machst. Und ich glaube, das geht unseren Zuhörenden genauso. Also, du hast Kuno getroffen.
Kuno, genau. Es gab nämlich noch eine zweite Halle, die aufgemacht hat. Da haben so 8 bekiffte Absolventen von irgendwelchen Fotografiehochschulen ausgestellt, die halt alle behauptet hatten, sie würden was ganz wahnsinnig Heutiges machen. Und 3 davon waren ganz gut, der Rest absoluter Schrott. Aber Kuno sah sich das an und ich sprach ihn an.
Wer ist Kuno?
Kuno ist eine Legende von Hamburg 1, die früher immer aus dem Downtown Blues Club berichtet hat.
Genau, Hamburg 1 ist immer noch und wird immer sein ein Hamburger Lokalsender.
Genau, der wird wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr senden, oder? Gibt's den noch?
Hamburg 1,
nee, natürlich. Der sendet nicht mehr. Nee.
Und während ich natürlich früher immer gerne Dieter Live geguckt habe, um 15 Uhr am Nachmittag, die erste richtige multimediale Call-In-Sendung im deutschen Fernsehen, hast du natürlich gerne Kunos Plattenkiste geguckt.
Genau, er war gerne in der Plattenrille, auch hier um die Ecke, hat er die Platten rezensiert, die er gut fand. Also meistens waren das so Platten aus den 70er Jahren.
Ja.
Kuno selber zeichnete sich aus durch eine sehr interessante Frisur auch. Also er hatte eigentlich lichtes Haar oben, aber hinten einen langen grauen Zopf.
Ja, das war die Zeit, wo man noch als Mann mit Haarausfall mit Würde eine Langhaarfrisur tragen konnte.
Ja, und die hat er genutzt. Toller Style, er sah noch genauso aus, frisch. Und ich sprach ihn an und fragte, Mensch, Kuno, wie gesagt, gehst du hin und wieder nochmal in Downtown Blues Club? Und meinte, nee, der hat geschlossen, aber er hört sehr gerne unseren Podcast. Das kannte er, Lambert Klamra Jazz. Das findet er super, dass sich Leute auch für so Musikkultur interessieren, die jetzt nicht besonders heutig ist.
Ja.
Und deswegen, da ist er natürlich gern dabei. Und er würde sich sehr freuen, wenn der Downtown Blues Club hier Erwähnung findet. Deswegen haben wir ihn ausgewählt als Präsentator. Als
Sponsor. Sehr schön. Ja. Hat Kuno nicht auch irgendeine Geschichte? War der nicht selber mal Rockmusiker oder sowas?
Oh, hätte ich mal fragen sollen. Ja. Ich habe mir auch nicht seine Nummer abgeholt.
Nee, aber war ein längerer Plausch.
Klar. Und wir haben noch zusammen Schokotörtchen gegessen, denn das war das absolute Highlight in den Deichtorhallen.
Okay. Ja. Wieder Thema Catering.
Ja. Nee, ich habe Kulturwoche gemacht. Ich habe Hamburg richtig mal eine Chance gegeben.
Genau, wir sind ja auch wieder in Hamburg.
Ne? Ja, ja.
Genau,
ich bin mal vorbeigekommen und dachte, was hat die Stadt zu bieten? Und es ist doch so einiges. Ich war noch in der Kunsthalle. Dort stellt Gerhard Richter aus. Graue Bilder. Ist ja auch interessant. In Berlin stellt Gerhard Richter auch aus. In der Nationalgalerie, aber sehr bunte Bilder.
Ah, okay.
Und das passt ja auch zum Selbstbild dieser beiden Städte. Ne? Berlin bunt, Hamburg grau.
Hamburg grau in grau, ja. Auch vom Klimawandel hier nichts zu merken, von der Hitzewelle.
Nee, muss man sagen. In Berlin heiß, Hamburg kalt. kalt.
Während unser Gesundheitsminister auf Sizilien weilt, jetzt im Sommerurlaub und verkocht quasi bei Bodentemperaturen von um die 100 Grad. Ist
der
es
ist
hier,
auf Sizilien?
Ich glaube ja.
Der Karl. Aber der nimmt kein Salz. Das ist natürlich auf Sizilien nicht so leicht, ein Gericht ohne Salz zu finden.
Ja, das stimmt. Salzig war aber auch deine Kulturwoche. Also. Na gut. Entschuldigung, das war die sogenannte, der Versuch einer sogenannten Schweineüberleitung, wie ich sie von Markus Lanz mir versucht habe abzuschauen. Ich weiß nicht, ob das gelungen ist.
Seestücke gibt es zu sehen in der Kunsthalle in Hamburg von
Seestücke?
Ja, ja, von Gerhard Richter. Und Vilja Zilmens heißt sie, so eine Künstlerin aus irgendwas im baltischen Raum. Die haben so, es wurde so ein bisschen behauptet, dass die so eine ähnliche Biografie hätten. Deswegen wurde so eine Ausstellung zusammengeschustert. Ach, da kann man mal hingehen. Ich tue jetzt ein bisschen so, als wäre ich wahnsinnig kulturinteressiert und würde immer sehr auf diese Events gehen und so. Ich habe das diese Woche auf jeden Fall mal genutzt, das Kulturangebot von Hamburg. Muss sagen, ich bin begeistert. Ganz toll.
Dann möchte ich kurz auch mal einen Sidestep machen und dich fragen, kennst du denn die Wasserlichtspiele in Hamburg?
Das wäre so der nächste,
ja.
nächste Schritt. Da ist man gerne früher hingegangen, wenn man so dachte, man hätte irgendwie so eine romantische Liaison oder vielleicht so ein kleines Date. Dann dachte man, der erste Go-To-Move wären diese Wasserlichtspiele. Genau. Ne?
Die Wasserlichtspiele sind nämlich hier auch bei mir um die Ecke in der angrenzenden Parkanlage Planten und Blumen ein Spektakel für alle Sinne.
Ja.
Kann man das so sagen?
Weißt du was, ich glaube, ich habe es nie gemacht.
Also ich bin da tatsächlich mehr oder weniger zufällig und weil ich da einen beteiligten Musiker kenne, der da arbeitet.
Habe ich da ist Live-Musik dabei?
Ja, ja, bin ich da glaube ich 2-3 Mal schon irgendwie gewesen. Ja stimmt, ich bin da mit Christoph neulich hin, weil wir so kurz vor 10 auf der Straße unterwegs waren und ich mich gefragt habe, was kann man jetzt hier Skurriles nochmal...
Da spielt so ein kleines Orchester.
Da spielt kein Orchester, sondern... Die Wasserlichtspiele sind eine Kombination aus Wasser und Licht. Imaginier mal vor deinem Auge Las Vegas, ja. den Las Vegas Strip und das, wie heißt das, Caesar's Palace und diese Wasserfontänen, die ja, davor ja. sind. Sowas haben wir hier auch in der Hansestadt.
Ich weiß das und dann wird das immer zur Musik doch irgendwie passend.
Genau, zur Musik passend starten die Fontänen. Und die werden dann illuminiert von einer Lichtorgel. Das wird nicht einfach abgespielt, sondern das wird von 2 Musikern bedient auf Licht- und Wasser-Keyboards.
Das verstehe ich überhaupt nicht.
Da gibt es so ein kleines Kabuff, da sind 2 Tastaturen und da spielen Leute nach Partitur, dann drücken sie die Noten und dann kommt das Wasser raus oder das Licht. Das ist aber live.
Kein Sound.
Doch, der Sound kommt aus der Box. Der ist extra.
Ach, der hat aber nichts mit den Musikern zu tun.
Nee.
Also Musiker werden engagiert, nicht um Musik zu machen, sondern um Wasser.
Wasser und Licht,
ja. Das ist ja wirklich absurd.
Das ist so. Ich glaube, Plan und Blumen, das ist auch von irgendeiner Landesbundesgartenschau aus den 70ern oder sowas, so eine Parkanlage, die immer noch existiert auf dem alten Stadtwall, deswegen auch Wallanlagen. Genau, da wird dann live zur Musik wird das Wasser und das Licht performt.
Warum müssen Musiker das machen? Kann das nicht jeder?
Das ist so ein bisschen die große Frage, kann jeder Musik? Aber ich glaube, man muss dazu eine Note lesen und zum richtigen Zeitpunkt die Taste drücken.
Ah.
Also das wäre mein Kulturtipp. Es ist immer erstaunlich voll
ja.
bei den Wasserlichtspielen.
Ja, ja, weil halt viele irgendwie, das sind auch, mittlerweile ist ja Tinder groß und so, man muss ja irgendwo hin.
Man muss irgendwo hin.
Und das, glaube ich, gilt als romantisch.
Es gilt als romantisch, es ist auch äußerst romantisch. Es ist immer recht kurz. Aber die haben über den Sommer wechselnde Programme. Die Wasserlichtspiele, da werden immer verschiedene Musikprogramme präsentiert. Zum Beispiel, können wir euch ja mal schmackhaft machen, Filmmusik von Sibelius über Tschaikowski bis Rachmaninow. Jetzt gerade Ende Juli läuft Felix Mendelssohn Bartholdy, dann der Karneval der Tiere und dann Reverie und Bacchanal. Und dann nochmal im September Filmmusik und nochmal Felix Mendelssohn Bartholdy. Also das sind richtig hochkulturelle Programme. Früher gab es auch mal ein Jazzprogramm, dachte ich.
Mhm.
Das haben sie wohl weggestrichen, weil der Jazz natürlich auch leidet als erstes unter Kürzung im Kulturbetrieb.
Ja, ja, das kennen wir. Wir sind es gewohnt. Aber dafür sind wir ja da, um den Jazz wieder nach vorne zu bringen. Wir geben uns große Mühe.
Genau. Komm, lass uns mal eintauchen in die Nachträge nach diesem etwas zerfaserten, sinnlosen Startplausch, falls ihr noch da seid.
Ja. Erstmal muss man sagen, liebe Impros, es sind ja einige neue dazugekommen. Wir haben ja wirklich jetzt letzte Woche Rekorde verbuchen können. Da muss was passiert sein.
Da muss irgendwas passiert sein.
Alle, die jetzt neu dabei sind, herzlich willkommen. Folgt doch am besten unserem Insti-Account, Instagram, Lambert Klammerer Jazz, weil es wird sich oft gewünscht, dass man irgendwie dokumentierend, über wen wir hier überhaupt eigentlich die ganze Zeit reden überhaupt.
Ja.
Und ich versuche mir Mühe zu geben, jeder erwähnten Person auf Instagram auf diesem Account zu folgen. Das heißt, alle Leute, die uns folgen, können einfach dann gucken, wem folgen die?
Ja.
Und dann wissen sie, okay, alles klar.
Genial.
Ja, das kriegen wir irgendwie hin, so, weil diese Playlist, also wir wollten noch eine Playlist erstellen. Ich glaube, also das kann auch ein bisschen dauern, aber es ist natürlich in Arbeit, ne? Stetige Arbeit. Ja. Und die Aufgabe wird ja auch nicht leichter, weil wir immer weiter produzieren.
Ja, stimmt, ja.
Und so.
Ein Mammutprojekt.
Das ist ein Mammutprojekt, aber du bist dran, oder?
Ich bin immer noch nach wie vor dran.
Die Playlist kommt bald.
Jetzt hör bitte auf, mich hier öffentlich zu schämen. Ich bin halt immer busy.
Nee, aber die Promo muss natürlich über diesen Lambert Klambra Jazz Account laufen, denn wir haben noch ein Leben neben dem Podcast, muss man ganz ehrlich sagen.
Es wird zwar immer kleiner, aber wir haben es noch.
Ja, wir haben es noch und wir können über unsere privaten Accounts jetzt die ganze Zeit diesen Podcast nach vorne bringen.
Nee, das stimmt.
Weil da haben wir andere Dinge zu tun. Mein Label beschwert sich auch, sag mal, hier, pass auf, kannst du nicht mal deine Musik vermarkten? Denn es geht ums Vermarkten auf den sozialen Medien. Ne? Das muss man ganz ehrlich sagen, das hat keinen anderen Grund.
Oder? Ich dachte, es geht um menschliche Nähe, Kontakte.
Dafür ist Tinder da.
Ach so.
Das Problem ist, Peter Brötzmann hat keinen Instagram-Account. Den müsst ihr euch einfach merken. Wurde in den vorangegangenen Folgen mehrfach erwähnt. Und ich habe auch Rückmeldungen dazu bekommen. Die Leute interessieren sich mittlerweile für Peter Brötzmann. Das finde ich toll.
Ja.
Also auch die freischwingenden Impros, die wir hier langsam an uns ranerziehen.
Was viel geteilt wurde in letzter Zeit, ist so ein Rant von Peter Brötzmann, wie er sagt, dass man auf der Uni nichts lernt.
Genau.
Ja.
Da wurde mir, glaube ich, im Zuge dieser Folge, die wir übrigens gemacht hatten, glaube ich, 5-mal zugeschickt.
Ja, mir auch. Was sagen wir dazu?
Finden wir erstmal gut. Also aus seiner Sicht heraus finde ich das vollkommen okay. Also da darf es auch eine zweite Meinung zu geben.
Ja.
Aber ich glaube, ich weiß ungefähr, was er meint. Oder?
Ja, ich weiß auch, was er meint. Mir geht nur teilweise so immer diese Verweigerung des Akademischen, geht mir so ein bisschen immer in Richtung, ich mache auch Musik, aber eher so aus dem Bauch.
Ja.
Das ist auch sowas, was uns an anderer Stelle schon mal genervt hat.
Natürlich, ja.
Wenn man immer raushängen lässt, wie sagt man, wie autodidaktisch man ist.
Das stimmt. Ich hatte auch gerade so ein Video gesehen, vorhin lief das in meiner Timeline von Dave King, der ja wirklich ein Drummer per excellence ist mit jeder Menge technischem Know-how, der aber eine halbe Stunde damit verschwendet hat zu sagen, dass man keine Technik braucht. Und dann denke ich so, na gut, du hast auch leicht, das zu behaupten.
Ja, ich bemerke auch tatsächlich bei Musikern, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, es gibt sowas wie ein Grundtalent für Technik.
Ja.
Also es gibt dann doch, wenn man sich jetzt, was sich mit Blasinstrumentenlehrern unterhält, in so einer Bläserklasse an der Schule dann immer eine von 100 Personen, die von Anfang an den perfekten Ansatz hat und genau weiß, wie man da so einen Ton rausholen muss. Und es gibt Leute, die spielen Gitarre, haben vielleicht auch nie Unterricht gehabt und die Finger sind alle an der richtigen Stelle. Mhm. Dann kenne ich aber auch professionelle Musizierende, die wirklich eine absolut krüppelige Technik haben und dann sich auch teilweise mal freuen über leichte Korrekturen. Vielleicht mal den Daumen hinters Griffbrett und nicht unters Griffbrett und solche Sachen.
Mhm.
Das ist auch so ein bisschen, ich unterstelle mal Dave King, dass es ihm vielleicht auch leicht fällt, einen guten Sound zu haben.
Ja, das kann schon sein. Ja. Ich meine, um jetzt auf Peter Brötzmann zurückzukommen, ich glaube, was er ja meint, ist, dass in diesen akademischen Rahmen etwas zu kurz kommt, nachzuforschen, was an künstlerischen Eigenheiten in den Studenten steckt, oder? Also, dass halt sozusagen technische Meister sozusagen ausgebildet werden an den Hochschulen, aber nicht darauf Acht gegeben wird, was sie so künstlerisch beizutragen hätten.
Ja, das stimmt sicher.
Und da hat er wahrscheinlich irgendwie einen Punkt auch so.
Also da hat er einen Punkt. Da frage ich mich natürlich immer nach wie vor, kann eine Musikhochschule sowas überhaupt leisten? Oder ist der Fokus von so einer Ausbildung dann doch eher auf Technik und Kanon und Grundlagen? Also das Angebot, ist es wirklich so, dass eine Musikhochschule oder eine Lehrinstitution einem das wirklich bieten kann, eine künstlerische Persönlichkeit zu formen? Oder ist das vielleicht was vielleicht gar nicht so richtig in so einem Rahmen wachsen kann?
Ja, ich finde, es wäre ja schon eine Menge getan, wenn Schulen, sobald sie merken, dass da Leute sind, die irgendwie an eigenen Dingen fallen, dass sie anstatt sie kurz zu halten und zu sagen, hier, du musst erstmal was anderes machen, ihnen halt die Studenten ermutigt, da auch dran weiterzuarbeiten. Und das ist so ein bisschen, das, was ich in Holland mitbekommen habe, war immer so, bitte nichts Eigenes.
Das verstehe ich auch, das stimmt auch, aber ich habe das Gefühl, man externalisiert auch immer so ein bisschen die eigene künstlerische Persönlichkeitsbildung an so eine Lehrinstitution, wenn man sagt, die haben mich ja gar nicht zum Künstler gemacht. können sie vielleicht auch gar nicht.
Ja.
Mal kontroverse These.
Ja, kann sein, dass das stimmt, aber sie könnten einen ja zumindest ermutigen, dass man dem selber so ein bisschen nachgeht, während man auch noch die Dinge lernt, die man halt eben auf so einem Konservatorium lernen kann, die sich wahrscheinlich um technische Dinge vor allem drehen. Da hast du wahrscheinlich recht, ja.
Absolut richtig. Ja. Ich ermutige dich aber wiederum, ein toller Podcaster zu sein.
Ja, und da freue ich mich. Danke. Ich dich auch.
Ja.
Ja, wir hatten ja auch wirklich letztes Mal viel Spaß, nachdem wir die letzte tolle Folge aufgenommen haben.
Ja, die war wirklich toll.
Und sind nochmal ausgegangen. Es war wieder ein Dienstag.
Mm.
Und wieder ab ins Two-Song Tuesday im Donau.
Ja.
Donau 115. Und haben uns wieder ein paar, ja, angehende Superstars angesehen. Also das Two-Song Tuesday zeichnet sich dadurch aus, dass jeder spielen darf, der will.
Ja.
Und man darf 2 Stücke spielen oder 10 Minuten. Und was haben wir gesehen zuerst? Eine David Byrne-artige Performance, kann man das so sagen?
Genau, David Byrne, aber auf Crack, ja. Oder?
Während Beats durch ein Amp gefeuert wurden,
ja.
Und da irgendwie wahnsinnig höhenlastig ihn begleiteten.
Das war eine tolle Performance. Das war also, wie gesagt, ein sehr crackig, hagerer Mittelaltermann, ja. Hatte ich das Gefühl, der zu so Playback so eine Art, ja, New Wave-artige Show abfeuerte, mit halt den doch stark an David Byrne erinnernden Dance-Moves und der Expressivität. Es bekommt so eine unfreiwillige Komik, wenn das halt nicht eine große beleuchtete Bühne ist,
ja.
Mit ordentlich Dampf, sondern halt so absolut schrottig klingenden, jeden Bässen und höhenentledigten Transistorradio-Sound Beats dazu und dann halt so eine Performance ebenerdig in so einem, in der Ecke eines Jazzclubs, ne?
Mhm.
Das schafft so eine entrückte Dimension, ne?
Ja.
Fanden wir aber gut.
Fand ich ganz gut, ja.
Wir haben natürlich keine Ahnung, wie der Künstler heißt.
Nee.
Egal.
Danach ein Argentinier, der so ein bisschen zu tief Bossa Nova sang.
Ja.
So an Jobin erinnern, muss ja immer alles ein bisschen tief sein, wenn man singt.
Ja, das sagtest du. Ist das so eine typische Bossa Nova-Intonation, ja. Im Gesang? Immer ein bisschen zu tief?
Ja.
Ja, muss ich mal drauf achten.
Ja.
Oder achtet ihr mal drauf? Das finde ich interessant.
Und dann ein sehr interessanter Künstler mit einer, ich würde ihn als Rap-Gitarrist bezeichnen.
Rap-Gitarrist? Ja, ja, also an diesem argentinischen Bossa Nova, kann das überhaupt Bossa Nova sein, wenn das aus Argentinien ist?
Oder nein,
ist das Bossa Nova.
Ja, es ist irgendwas anderes, aber halt erinnerte mich halt daran.
Genau, erinnerte mich auch daran. Und da muss ich sagen, das fand ich eigentlich ganz gut daran. Ich mag ja auch gerne Musik hören, von der ich überhaupt keine Ahnung habe.
Ja.
Weil dann kann ich das auch gar nicht abgleichen mit irgendwas.
Aber hast du das Gefühl, bei Bossa Nova, ich habe das Gefühl, da wird ja immer eine große Schwere mit behauptet. Und
ja.
Ich hatte mir neulich auch Bala de Jero hier im Knust angesehen. Das ist so eine brasilianische Band, die einen Grammy gerade gewonnen hatte. Und die hatten auch so, ne, Samba, Bossa, war auch gut, ganz gut. So.
Ja.
Aber es wurde die ganze Zeit eine unglaubliche Tiefe behauptet und ich konnte es nicht so richtig nachspüren, was denn da jetzt eigentlich so tief ist, weil eigentlich die ganze Zeit so ein leichter Tanzgruf,
ja.
Die ganze Zeit, die Leute so beschwingt mitmachen lässt und dieses ganze Corazon-Ding, was da drin steckt. Ich weiß nicht, bei der türkischen Folklore, von der ich neulich berichtet habe, fühle ich es halt sofort.
Ja.
Ich weiß sofort, was gemeint ist. Ich weiß, dass da Scherz und Schmerz und Tiefe und so, dass ich, obwohl ich kein Wort verstehe.
Scherz, Herz und Schmerz.
Das ist
natürlich eine wunderbare Kombination für Musik.
Ja, ja. Bei der brasilianischen oder südamerikanischen Folklore fällt mir das immer so ein bisschen schwer. Und ich habe das Gefühl, das steht immer am Anfang. Die Leute müssen es auch immer so in der Introduktion so ein bisschen mit rein noch nehmen. So, pass auf, hier kommt jetzt mal ein ganz tiefer Song. Und weil es vielleicht in der Musik gar nicht so sehr zum Ausdruck kommt.
Das ist ja was ich weiß nicht, ob wir das an anderer Stelle schon mal hatten. Das ist ja was, womit ich wahnsinnig auf Kriegsfuß bin, die eigene Musik zu erklären. Also sobald man sich auf die Bühne stellt und sagt, jetzt kommt gleich was ganz Trauriges, bin ich schon maximal abgeturnt. Weil das soll ja gefälligst die Musik selber erzeugen.
Schwächelt da so ein bisschen die südamerikanische Folklore und vielleicht auch der Buena Vista Social Club?
Ich finde das wirklich ein gutes Prinzip, auch so dieses Prinzip so melancholic Disco-Musik. Also Musik, die so tanzbar ist, aber trotzdem so ein bisschen düster-müster oder so ein bisschen melancholisch. Ist eigentlich erstmal gibt es nichts, was ich daran nicht mag, an dem Prinzip. Aber was ist jetzt, was stört dich da jetzt bei den Brasilianern?
Es hat mich nicht gestört, ich war eigentlich ganz gut unterhalten, also sowohl von dem argentinischen Jobim als auch von der Band im Knust. Wie hieß die? Ich guck mal kurz nach.
Aber du hattest irgendwie das Gefühl, dir wird da ein X für ein U vorgemacht.
Bala de Cerro hieß die.
Bala de Cerro.
Ja, da wurde auch mit Chromatik und Major 7 nicht gegeizt.
Nein. Hattest du Spanisch in der Schule?
Ich hatte Spanisch, aber Aber in Brasilien sprechen sie Portugiesisch.
Ja, aber du bist, also ist dieser lateinamerikanische musikalische Kulturkreis, ist das was, wo du eine Connection zu hast?
Naja, also ich verstehe mehr Wörter als jetzt in der türkischen Folklore.
Okay, alles klar. Schon,
und trotzdem ist es so, dass ich die türkische mehr fühle. Ich weiß eher, worum es da geht.
Ja.
Ja, ich glaube, wir beide waren auch mal bei einem Tango-Konzert oder einem Flamenco-Konzert.
Aber einem Flamenco-Konzert, ja.
Im A-Train damals. Und da wurde auch vorher immer berichtet darüber von der Sängerin, pass auf, hier geht's um den und den Komponisten, der hat sich dann schmerzhafterweise da und damit auseinandergesetzt. Und es wurde halt immer so erklärt und deswegen ist das so tief und tiefgreifend, was jetzt kommt. Und dann
die Flamingo-Musik hat aber auch so eine Strenge in sich, die mich auch ehrlich gesagt nicht so richtig erreicht.
Mhm. Wobei, jetzt muss man kurz einen Unterschied machen, das ist ja europäische Folklore, ne?
Ja.
Aber genau.
Aber du hast da jetzt nicht so einen, also Buena Vista Social Club magst du nicht.
Er hat persönliche Gründe.
Ja,
man darf sie mögen.
Manu Chao war ja auch so ein Ding in der Zeit.
Ja, mehr gefühlt.
Ich hoffe, das ist nicht so privat, aber ich weiß ja, mit welcher Person du da warst. Und eine dir nachstehende Person, die hat ja so einen Bezug zur lateinamerikanischen Musik, stimmt
war
das?
War auch nicht so begeistert.
Nee. Aber die ist Kennerin, oder?
Nee.
Auch so von diesem Backpacker-Lebensstil? Ist das so?
Totaler Quatsch.
Kann man das nicht so sagen? Na gut. Ja. Okay, du möchtest da nicht. Die Segway möchtest du nicht nutzen.
Mit dem Backpacker-Leben.
Also, das ist das, was für mich zusammengehört. Freunde, wie ist das Social Club? Manu Backpacker. Ciao. Und mit dem Backpack durch Südamerika.
Ja, und große Milchkaffeeschalen.
Ja. Hatten wir alles schon. Na gut, okay.
Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Tiefe?
Ja.
Kann ich nicht mehr so viel zu sagen, aber ich muss sagen, einer meiner ersten bezahlten Konzerte.
Ja.
Also erstmal hatte ich so einen Solo-Gig hier im Machwitz, da bei quasi in der Schanze.
Da ist jetzt, glaube ich, ein Dance-Biomarkt drin.
Genau, da ist ein Dance-Biomarkt drin. Da habe ich das erste Mal 50 Mark bekommen fürs Klavierspielen. Ja. Und dann danach, der zweite bezahlte Gig, den ich gespielt habe, war als Schlagzeuger. Weil ich unseren damaligen Mitmusiker Benjamin ersetzen durfte in seiner Bossa Nova Band.
Aha.
Ja. Und dann hatte ich tatsächlich meinen zweiten bezahlten Gig als Bossa Nova Sub.
Ah, Bossa Nova Schlagzeuger.
In Harburg.
Ja.
Ja, ja, in so einem Restaurant in Harburg.
Das ist aber auch immer derselbe Beat, ne? Den kann man auch einfach auf Schlagzeug
spielen. Genau, ich bin dann schnell zu meinem Schlagzeuglehrer gelaufen und meinte, wie spielt man Bossa Nova? Er hat mir so drei Grooves gezeigt und meinte, mehr brauchst du nicht.
Es gibt drei.
Keine Ahnung, drei, vier.
Okay. So,
und dann halt habe ich das auf verschiedenen Tempi geübt und dann bin ich gut durchgekommen. Die haben gesagt, sie würden mich wieder anrufen.
Und haben sie?
Nö.
Weil du dein Schlagzeug wieder wie damals im Wende, dann dein Rhodes aber wahrscheinlich in die Mitte der Bühne aufgebaut hast, weil du als erstes beim Gig warst.
Ja, ich hatte mein Schlagzeug tatsächlich dabei, auf jeden Fall. Ach, es war ein netter Abend, aber ich war ja auch nur der Sub.
Ja.
Vielleicht hat Benjamin dann da auch dann wieder übernommen.
Ja, wir waren beim Two Song Tuesday. Was danach kam, das hast du gerade schon.
Wir waren bei der Rap-Gitarre.
Die Rap-Gitarre, ja.
Ja, genau, um uns mal wegzubewegen von dieser Folklore, weil wir können da eigentlich gar nichts zu sagen. Wir wissen
uns wirklich überhaupt nicht aus damit.
Wir können es wirklich überhaupt nicht aus, wir können es nur fühlen oder nicht fühlen. Genau, wir wissen nicht viel dazu. Bitte einen anderen Podcast einschalten.
Ja.
Lambert Klambra Latin.
Lambros.
Lambros Latinos.
Genau. Ja, das folgt dann irgendwann, genau, wenn wir auch den spanischsprachigen Markt erobern wollen.
Ja, ja.
Genau.
Ja, das freue ich mich drauf.
Das würde mir aber sehr gut gefallen, wenn ich völlig der spanischen Sprache völlig unkenntlich und du mit radebrechendem Schulspanisch, wenn wir das schaffen, also eine ganze Podcast-Folge aufzunehmen.
Auf Spanisch. Ich habe mal ein paar Konzerte gespielt mit meiner damaligen Band in Spanien und ich wurde immer abgestellt, die Ansagen zu machen.
Ah ja.
Und damals lief ja immer dieser Song im Radio, Tango, Tango in Camisa Negra. Weißt du, das war so ein Hit, der lief überall. Und das heißt ja, ich habe ein schwarzes T-Shirt.
Ja.
Und wir hatten damals Merch dabei. Ja. und verkauften tatsächlich schwarze T-Shirts mit unserem Bandnamen drauf. Und deswegen kam das immer wahnsinnig gut an, wenn ich Ansagen machte und dann das halt rausholte. Und man hier, tenemos un camisa negra. Und alle Spanier haben gelacht. Fanden total lustig.
Herrlich.
Genau, aber mein Spanisch ist wirklich furchtbar.
Naja, ich fand's ganz gut. Also, Ay Caramba, was ist jetzt los mit dieser Rap-Gitarre?
Genau, also das war ja auch kein überzeugter Rapper. Es war jetzt kein Rap-Überzeugungstäter, der da...
Ja.
Sondern das war ja eher so, wie hieß denn damals dieser Surf-Gitarrist?
Der
so
Jack Johnson.
Jack Johnson-mäßig gespielt, der ja auch sich so ein bisschen von so Rap hat inspirieren lassen. Also so leichte Harmonien, ne? Ein bisschen rhythmisch angeschlagen und darüber dann... rappen.
Ja, ich muss sagen, ich habe da einen Softspot für. Das zweite Album von Jack Johnson, On and On heißt das. Mhm. Das würde ich auch heute mir auch noch gerne anhören.
Ich glaube, ich habe das irgendwo als CD, kann ich dir gerne mal leihen.
Ja, ich glaube, ich habe selber auch auf CD, aber ja, das hat mir echt gut gefallen, genau. Was ich daran interessant fand, ist dann doch, nachdem ich quasi mich so dieser, auch in Unkenntnis des Inhalts, so diesem argentinischen Bossa-Gitarristen völlig hingeben konnte, entsteht natürlich bei deutscher Sprache, wenn es irgendwie nicht gut gemacht ist, so ein sehr starkes Cringe-Gefühl. Mhm. Was ist das?
Also bei mir entstand das Cringe-Gefühl, wir sind eigentlich zu alt, um dieses Wort zu benutzen.
Das Unbehagen.
Ja, das geht wirklich nicht. Es entstand bei mir jedenfalls, weil er ja auch sehr schnell auf Mitmachaktionen gesetzt hat. Also stimmt. Immer so ein Oh, alle sollten so Oh mitmachen und dann klatschen. Da bin ich ja wirklich empfindlich. Vor allem, wenn je kleiner das Publikum wird, desto unbehaglicher
wird
mir da.
Und es gibt auch eine bestimmte Art von so Akustik-Deutsch-Pop-Gitarren-Pickings, oder? Die sind immer so ein bisschen groovy.
Ja.
Soll ich das mal vormachen?
Ja, bitte.
Ich stimme die Gitarre jetzt extra nicht, aber während man einfach zum Beispiel, wenn man zum Beispiel einfach schön... spielen könnte, ist es. Man muss immer so ein bisschen zu doll ziehen, die Saiten, oder? Ja. Und dann so raufhauen auf die Saiten. Oh yeah, yeah. Oh yeah. Seid ihr da? Singt mit. Oh yeah, yeah. So, ne? Es ist ein bisschen Soul drin, bisschen Hip-Hop.
Ja.
Die Gitarre ist leicht verstimmt und es wird immer so zu doll gezupft und dann raufgehauen.
Genau, und die Texte kreisten so um Alltägliches, aber auch um Surfen, oder? Oder war das so Fernweh war da auch ein bisschen mit drin? Oder sah er einfach nur so aus, als würde er gerne mal surfen?
Deutsches Surfen ist ja auch schon wieder viel uncooler als amerikanisches Surfen. Bei amerikanischem Surfen denken wir natürlich an Venice Beach, an Hawaii und so. Und deutsches Surfen, das ist ja eher so St. Peter-Ording, oder? Windsurfen.
Wie hieß nochmal der deutsche...
Ralf Möller? Nein, das ist der Bodybuilder. Nein, Ralf...
Der deutsche David Hasselhoff.
Das heißt Gegen den Wind oder so heißt die Serie, ne? Die spielt in St. Peter. Das ist wirklich deutsche Baywatch. Gegen den Wind, eine deutsche Fernsehserie, die von 1994 bis 97 lief wohl im Fernsehen. Und Ralf Bauer meint
er.
Ralf Bauer, der vorher den Disney Club moderierte.
Ja. Der war echt hart sexy.
Deutsche David Hasselhoff und Hardy Krüger Junior hat auch mitgespielt.
Ja.
Genau. Hardy Krüger Junior, der Sohn des berühmten deutschen Tierforschers Hardy Krüger. Mhm. Die Nummer 2 nach Bernhard Schimek.
Ist es Reise ins Tierreich oder wie? Nee, das Sielmann gab es da auch noch.
Ah, Heinz Sielmann.
Heinz Sielmann, das ist doch die absolute Nummer 1 in der Tierforschung, oder nicht? Also in der medialen.
Hardy Krüger ist überhaupt kein Tierforscher, sondern Hardy Krüger ist ein Schauspieler natürlich. Ach so, natürlich, Hardy Krüger. Aus meinem absoluten Lieblingsfilm Hatari, da hat er nämlich mitgespielt.
Ach, hast du was durcheinander bekommen.
Deswegen Heinz Sielmann natürlich.
Heinz Sielmann.
Genau, Hardy Krüger, der Hatari, ganz toller Film mit John Wayne, der spielt so in der Serengeti und da jagen sie Wildtiere, um die an Zoos zu verkaufen. Das ist wirklich ein ganz toller Film mit der Musik von Henry Mancini.
Ah, ja.
Aus dem Film kommt auch der Baby Elephant Walk. Kennst du den?
Mm-mm. Ach, den kenne ich natürlich.
Genau, das ist der Baby Elephant Walk.
Ah, das ist
ein wunderschönes Stück Musik.
Das ist ein schönes Lied.
Genau. Also, absoluter Filmtipp, Hatari. Cringe-Rap mitmachen. Das ist aber so ein Ding, das beschäftigt dich eh, ne?
Mitmachen?
Mitmach, mitsingen, mitklatschen, weil du wolltest ja auch neulich nicht beim Alle in die Knie mitmachen.
Und was ist mir bei Bala de Cerro passiert? Es gab natürlich wieder den Moment Alle in die Knie. Und ich habe deinen Rat befolgt. Ich habe einfach mitgemacht.
Und ging?
Ja. Das war natürlich besser als stehen bleiben.
Deine Begleitung auch?
Ja.
Okay, war besser. Und musstet ihr auch irgendwas Kompliziertes klatschen?
Ich konnte sie ja natürlich, die Klave.
Ja. Ach, ist es so, musste man die Klave klatschen?
Ja, klar.
Das muss man auch nochmal erklären. Ne? Bei uns klatscht man ja... Und im lateinamerikanischen Raum, da klatscht man wahrscheinlich.
Nee.
Ach, sowas, eine richtige Klave.
Also, ja.
Ich dachte, so ganz komplexe Muster, aber es bleibt bei der Klave.
Oder ist manchmal so.
Also sowas hatten Sie auch? Schon nicht mehr durch, wo ist die 1?
Ja, das denke ich am Anfang auch und dann kommt man aber rein.
Ja. Da gibt es auch verschiedene Klaven, ne?
Ja, gibt es unterschiedliche. Die haben dann auch unterschiedliche Namen. Die haben auch immer angesagt, wie ihre Rhythmen heißen. und als nächstes kommt dann irgendwie der und dann klingt das aber genau wie Reggae. Ja. Dann denke ich so, nee, Moment, das ist aber nicht der Fachhuhn. Das ist der Reggie.
Das ist doch der Reggie. Wenn der Lambada nicht dabei gewesen wäre, hätte ich das Ding nicht genommen. Man kennt es.
Gute Band, aber sei mal zu empfehlen, die haben ja auch nicht ohne, die haben auf jeden Fall ihren Grammy verdient.
Ja, wobei ein Grammy kriegt, glaube ich, so ziemlich jeder, oder?
Gibt doch die Simpsons. Ja, ich nicht. Ich habe noch nicht mal eine Nominierung mal wieder. Ich will einen Preis.
Ja, aber es gibt doch die Simpsons-Folge, wo Homer mit seinem Barbershop-Quartett den B-Sharps einen Grammy gewinnt, den dann aus dem Fenster schmeißt und der Zimmerjunge erfindet den, sagt, toll, ein Preis. Ach, bloß ein Grammy und schmeißt ihn wieder weg.
Ja, die haben leicht reden.
Ja.
Die Simpsons.
Ja.
Du hattest natürlich die großartige Idee, mich dann auf die Bühne zu schicken. Mal gucken, was passiert. Vielleicht kann ich das Publikum überzeugen, wenn ich keine Maske aufhabe.
Ja.
Das war so deine Idee.
Ja.
Da habe ich gedacht, ja, mach doch selber. Mal gucken, ob du sie überzeugen kannst.
Ich könnte den Baby Elephant Walk spielen auf dem Piano.
Aber wäre natürlich ein interessantes Experiment gewesen. Vielleicht machen wir es nochmal, aber vielleicht machst du es lieber.
Ich könnte ja bei Lambert-Stücke spielen. Wie wäre das denn? Das Wobei das echt schwer ist. Außerdem habe ich sehr kleine Hände.
Mhm.
Und die Lambert-Musik basiert ja darauf, dass du da teilweise zwei Oktaven mit deiner linken Hand greifst.
Signature-Dezim, sage ich mal.
Genau. Ja, genau. Das fällt mir eher schwer mit meinen kleinen Wurstfingerchen. War es das mit Nachträgen?
Nee, nee.
Okay.
Wir sind noch lange nicht fertig. Also, adelige Jazzer, wir bekommen zahlreiche Zuschriften. Natürlich gibt es welche. Lukas Fronzek hat uns geschrieben, liebe Grüße. Charlie and the Jive Mates, das ist eine Art, wie hieß nochmal diese?
Dixieland?
Dixieland heißt diese. Heißt diese Musikrichtung, vertreten in Hamburg damals durch den großartigen
Abi Hübner.
Ja. Genau, jedenfalls gibt es da eine Band mit Karl Friedrich von Hohenzollern.
Mm.
Der Hohenzollern-Jazz ist real. Es gibt ihn. Genau.
Ein echter Hohenzollern.
Das wird ein echter Hohenzollern sein, sonst gehst du ja mit dem Namen nicht hausieren, oder?
Ja, richtig. Naja gut, ich kann ja auch adoptiert sein, angeheiratet, aber ein richtiger Hohenzollern.
Karl Friedrich ist ja... Ich meine,
natürlich Karl Friedrich, wer seine Kinder so nennt.
Ja.
Toll. Also das heißt, die Hohenzollern sind dann doch prominent vertreten im Jazz.
Aber natürlich eher so in dem eher älteren...
Ja, es ist ja auch natürlich, man ist ja eher konservierend im Hochadel.
Genau, also im Dixieland haben sie sich offensichtlich breit gemacht.
Ja, okay.
Genau, und dann kennen wir natürlich noch eine Mitstudentin, Anna von Raison.
Schöne Grüße, Anna.
Ja, Auch eine von. Ja, dann ist mir noch ein Musiker aus Lörrach eingefallen, weil wir hatten uns gefragt, welche Musiker kommen eigentlich aus Lörrach. Malte Dürrschnabel, ein toller Name, muss man sagen.
Dürrschnabel? Ja,
genau, Saxophonist. Also wenn noch da draußen noch irgendwelche erwähnenswerte Musiker aus Lörrach rumlaufen, bitte meldet euch bei uns. Wir werden sie alle erwähnen.
Wir werden sie alle erwähnen und auch alle adeligen Jazzer. Ich bin jetzt, wer jetzt interessiert, wo die Hohenzollern schon vertreten sind, das andere große Königshaus im deutschsprachigen Raum auch Jazzer hat, die Habsburger.
Ah.
Ob es da wohl was gibt.
Genau. Bitte mal googeln und recherchieren und uns schicken, weil wir können das nicht die ganze Arbeit selber machen.
Genau, da wird wahrscheinlich viel im Walzertakt geswingt bei den Habsburgern. Das würde uns interessieren. Genau. Bitte meldet euch. So, ich habe was Interessantes. Ich höre ja gern mal zum Einschlafen einen Podcast. Mhm. Unser natürlich nicht. Und dann hörte ich neulich so ein Interview mit Armin Maywald. Kennst du den?
Mhm.
Armin Maywald ist nicht zu verwechseln mit Armin Maivis, dem Kannibalen von Rothenburg. Ist Armin Maywald der Moderator und Schöpfer der Sendung mit der Maus?
Mhm, Armin?
Ja.
Na klar.
Ist ja auch so eine Art Jazz, die Sendung mit der Maus.
Ja.
Ne? Der ist, glaube ich, so wahrscheinlich irgendwie Jahrgang 40 oder so.
Der ist mal fast ertrunken, glaube ich.
Wirklich, in der Sendung mit der Maus.
Als Kind, ja.
Hat er da nicht erzählt, aber eine gute Besserung.
Und das ist ein anschneidendes Erlebnis gewesen für ihn. Also in der Ostsee oder in der Nordsee, glaube ich.
In der Nordsee?
Ja. Und wisst ihr, da kurz Exkurs, weißt du, das Travis Barker von Blink
182? 82, ja.
Blink 182, ja.
Ja.
Der hat mal einen Flugzeugabsturz.
Ich weiß, der ist jetzt komplett verkuckelt.
Krass, ne?
Ja, ja.
Okay, zurück zu Armin.
Genau, da gibt es eine tolle Joe Rogan-Folge, wo er über Stunden erzählt, auch davon. Und auch schön lästert über seinen Bandkollegen Tom DeLonge. Da gibt es auch eine Joe Rogan-Folge mit Tom DeLonge. Tom DeLonge ist nämlich UFO- und Außerirdischen-Experte, wusstest du das? Das ist der Sänger.
Der kennt sich mit UFOs aus.
Ja, sehr gut. Und aber der hat ja auch eine Zeit lang die Band verlassen, weil er Filme über Außerirdische produzieren musste, um die Menschheit auf den Erstkontakt mit Außerirdischen vorzubereiten. Hat er den Auftrag bekommen, von FBI und CIA zusammen Filme zu drehen, die so das Thema Außerirdische behandeln. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was daraus geworden ist. Jetzt ist die Band wieder zusammen.
Gut, wir haben sie vermisst auch.
Ich hatte schon mal angedacht mit meinem Kollegen Dennis, ob wir nicht zusammen zum Blink-Konzert gehen, aber ich glaube, ich kann da nicht.
Ah, okay.
Aber
sie spielen jetzt hier in Hamburg.
Sei allen empfohlen. Wohl angeblich jetzt auch mit Autotune live.
Ah, echt?
Ja, ja. Das ist alles so ein bisschen
Häutig.
Dass es ein bisschen sauberer ist in der Gesangsintonation. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber genau, am 17. September sind Blink 182 in Hamburg.
Wo denn?
Eben natürlich in der Barclays Arena. Und nach Berlin kommen sie, glaube ich, doch, am 16. September in die Mercedes-Benz Arena.
Geil.
Kleine Werbung für eine Newcomer-Band. Ja. Blink 182. Ich muss sagen, ich bin natürlich als echter Punk, ist Blink natürlich poppige Scheiße, aber ein ehemaliger Tourmanager von uns, von der Eisenbahn, der war großer Blink-Fan und ich hörte darauf nochmal verstärkt wieder das Album Enema of the State, das Hit-Album. Gute Platte.
Muss man sagen.
Gute Platte.
Wirklich gute Platte.
Hits.
Ja, und auch astrein performt. Also Travis Barker ist auch ein guter Trommler.
Genau, das ist nämlich toll, weil viele, wenn sie hier von wegen eigenen Stil finden, viele Schlagzeuger denken, ja, sie müssten ein Beat durchziehen, dann könnte es ein bisschen langweilig werden. Oder viele Schlagzeuger denken, sie müssten immer was Besonderes machen. Es muss immer so ein bisschen besonders sein. Kann auch nervig werden. Außer Travis Barker, der findet wirklich den goldenen Mittelweg. Also achtet mal drauf, da wird wirklich alle vier Takte der Beat gewechselt. Es ist ein super Phil, schlägt den nächsten in Virtuosität und bringt die Musik aber irgendwie voran, oder?
Bringt sie immer nach vorne. Er spielt immer am Zahn der Zeit, muss man sagen. Immer vorne weg. Danke, Travis. Kommen wir jetzt zurück zu Armin?
Ja, zu Armin Weiwald. Ah ja, genau, Entschuldigung. Genau. Und Armin Weiwald erzählte irgendwie aus seiner wilden Jugend, sagte dann im Nebensatz, na, er war ja auch schon ein ganz schön wilder Hund, denn er fuhr Mofa und hörte Jazz. Und da habe ich mich gefragt, es gibt ja so ein bisschen in dieser Generation der Nachkriegskinder so in Deutschland in so einem eher, sagen wir mal, im akademischen Milieu, ich weiß nicht, ob sie 50er oder 60er waren, gab es ja mal so ein Ding, dass man da Jazz gehört hat und in Jazzclub gegangen ist, so als Gegenkultur. Ja. Wann hörte das auf? Oder hat das jemals aufgehört? Oder war das
während der Hippie-Zeit war das schon auch noch so ein Ding.
Ja.
Ne? Also dass halt auch so die Jugendkultur, die Hippies irgendwie auch sich gern noch Coltrane reingezogen haben und so. Da gab es so Querverbindungen jedenfalls. Ich glaube, mit den 70ern langsam driftete der Jazz ab in die eher Hochkultur und auch somit in die Erwachsenenwelt, oder?
Ja, in die Erwachsenenwelt, das ist vielleicht ein gutes Wort dafür, genau. Ja. Irgendwann haben junge Leute keinen Jazz mehr gehört.
Ja.
Das heißt ja aber, Jazz war mal irgendwie subversiv.
Ja, natürlich, ja, klar.
Fand ich interessant und habe mich gefragt, könnte der Jazz das heute überhaupt noch?
Jetzt werden natürlich viele sagen, also der Jazz ist ja jetzt gerade so erfolgreich wie lange nicht. Also es gibt viele junge Bands, es gibt viele Festivals, die auch wieder mehr Zulauf haben und sich Jazz-Festival nennen. Ich denke ja immer so, ich habe das jetzt schon tausendmal gesagt, so ich will es eigentlich auch nicht schon wieder sagen. Ich finde halt, das stimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist die Musik, die dort präsentiert wird, halt auch eher eine, die sich an der Popkultur orientiert und so ein bisschen mit Jazz-Inhalten sich schmückt, so, damit sie auf Festivalbühnen stattfinden kann. Aber doch, diese Festivals sind eigentlich auch in der Jugendkultur oder auch wieder ein bisschen gerne angenommen oder so, ne? Also, ich glaube, das stimmt so ein bisschen. Andererseits, wir werden jetzt keine großen Playlisten auf Spotify finden, wahnsinnig dominieren aus dem Jazz-Segment oder so. Das jetzt nicht. Das heißt, wirklich Teil der Jugendkultur, also Leute unter 20 oder so, werden wahrscheinlich heutzutage keinen Jazz hören. So, das
ja, es ist auch so ein bisschen die Frage, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Ding ist oder ein internationales Ding, aber der Jazz wanderte dann ja irgendwie so ein bisschen eher in die Konzertseele und auch diese Akademisierung des Jazz, vielleicht durch eine Jazzhochschule. Kann das sein, dass das auch die subversive Energie so ein bisschen zerstört?
Ja, das ist eine weitreichende These und das ist ja auch das, was quasi, glaube ich, heutzutage viele abschreckt an der Musik.
Ja, genau.
Dieser akademische Überbau.
Ja, weil es auch so kompliziert erscheint plötzlich, wenn man das studieren muss, wenn man da einen Schein für braucht, einen Jazzschein.
Ja, und alles, was mit Akademie zu tun hat, wirkt ja auch immer sehr elitär. Und was elitär ist, kann nicht subversiv sein, oder? Also das ist ja gerade das, was man als Jugendkultur eigentlich möchte, sich von so einem Elitarismus abzugrenzen.
Ja.
Da tut sich der Jazz natürlich schwer, weil der so mittlerweile so sehr darin verhaftet ist. Also so sehr man es auch will oder versucht, man kann eigentlich den Jazz mittlerweile nicht ganz ohne akademischen Überbau mehr denken.
Ja, das stimmt. Das schließt nämlich an was ich neulich gehört habe. Und zwar mal wieder der von uns schon öfter zitierte Wolfgang M. Schmidt in seinem Podcast Die 29er sprach mal wieder über einen Opernbesuch von ihm.
Ja.
Das hatten wir schon mal beim Thema Husten und so.
Ja.
Der liebe Wolfgang, der nun wirklich wirkt wie die personalisierte Abkehr von Jugendkultur jeder Art oder Subkultur. Ne?
Naja, also, er mag Cola Zero.
Er trinkt Cola Zero, genau, ja. Aber sonst eher steif.
Wir haben ihn gern, ne?
Ja, natürlich, wir lieben ihn, aber lieben es ihn. Ist jetzt niemand, den ich so.
Ah, Cola.
Lecker. Das ist also ist jetzt kein besonders, wie sagt man so, irgendwie subkultureller Typ erstmal. Genau. Der hatte jetzt aber eine ganz interessante These vertreten, die ich ganz gut fand, dass er sagte, ja, junge Leute sollen doch ins Konzert gehen, weil Theater und Konzert, das ist die neue Subkultur, sagte er. Ich weiß auch nicht, ob ich da komplett mitgehe, aber er begründete das ganz interessant, dass er sagte, die Popkultur ist mittlerweile so etabliert, dass ja quasi, was weiß ich, die oberen 10.000, die hören heutzutage ja nicht mehr Klassik.
Ja.
Das heißt, irgendein DAX-Vorstand, der geht auch zum Helene Fischer-Konzert oder zum Rammstein-Konzert oder zum Bruce Springsteen-Konzert oder sowas.
Ach so, und er meinte auch, die Opernbesucher, das sind nicht unbedingt immer die, wie man es sich vorstellt, die etepetete reichen Leute oder so, sondern das ist wäre eigentlich ein relativ durchwachsenes Publikum, also aus verschiedenen Gesellschaftsschichten und so, war so sein Eindruck.
Ja.
Das ist gar nichts, also er wäre eigentlich so einer der wenigen Leute, die damit mit Anzug auftauchen. So.
Ja, mir ist nur nochmal klar geworden, dass quasi natürlich in der Generation unserer Eltern oder sowas, also ich habe ja eher spätgebärende Eltern und meine Eltern sind auch beide in den 40er Jahren noch geboren. Das war natürlich eine Zeit, wo man aufgewachsen ist und in den Elternhäusern lief vielleicht Schlager, Freddy Quinn und sowas und Klassik, weil das die Musik der Zeit war. Und Popkultur gibt es ja eigentlich erst so richtig, wenn man es jetzt datieren möchte, ein ganz gutes Datum finde ich immer, Elvis' erster Fernsehauftritt 1958. Das heißt, Popmusik war zu der Zeit wirklich eine gute Möglichkeit, sich abzugrenzen von der älteren Generation.
Ja, ja, das gilt so. Für mich auch noch. Genau. Meine Eltern auch eher verhaftet in wirklich Hochkultur. Für die war das wirklich nicht zu verstehen, was es da mit Nirvana auf sich hat und warum man das hören muss. Das ist heutzutage natürlich anders.
Genau, so. Und das ist nämlich total interessant, weil ich treffe ja teilweise auch jüngere Leute oder Leute mit jüngeren Eltern, was weiß ich, hier Eltern, die in den 50ern, 60ern oder sogar 70ern geboren sind. Und da fällt dann auf, die Eltern haben dann meistens einen ähnlichen Musikgeschmack wie die Kinder.
Ja.
Die sind dann, was weiß ich, komplett pop-sozialisiert und haben auch von Klassik und Oper und Operette und was weiß ich, diesem ganzen alten Schlager gar keine Ahnung, sondern die sind aufgewachsen mit 60s, 70s Hippie-Musik oder sogar mit 80er Jahre Wave-Musik oder sowas, mit Hip-Hop, mit Punk. Das heißt, so diese, wenn wir jetzt Popmusik als Mittel der Abgrenzung nehmen, ist ja interessant, dass eine jüngere Generation sich ja eigentlich nur durch quasi Spezialisierung im Popgeschmack abgrenzen kann von den auch schon pophörenden Eltern. Das ist irgendwie doch ganz spannend, weil quasi dieses Feindbild, die Klassikhörenden und ins Theater gehenden Spießer, den zeigen wir jetzt mal richtig mit unserer Beatles-Platte, hahaha, oder mit dem frechen Elvis Presley. Das ist ja ein Narrativ, was sich komplett überlebt hat. Ich glaube, das ist ein Beispiel, was Wolfgang auch nennt. Beim CDU-Parteitag läuft dann an Tagen wie diesen von den Toten Hosen.
Ja, ja, genau.
Quasi die herrschende Klasse, wenn man jetzt so einen marxistischen Terminus mal benutzen möchte, oder die oberen 1%, die feiern natürlich genauso zu Popmusik wie das Proletariat. Und ich glaube sogar, die geschmacklichen Unterschiede sind marginal. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sich beim Helene Fischer-Konzert wirklich alle gesellschaftlichen Schichten treffen. Und es ist nicht so, dass irgendwie eine obere Klasse sich abgrenzt durch, wahrscheinlich auch, da findest du auch eher die Opernabonnenten, aber die grenzt sich nicht mehr ab durch ihren Klassikgeschmack.
Mhm.
Insofern finde ich das ganz spannend, dass im Prinzip diese Narrative über die spießige Klassik oder die spießige E-Musik oder das spießige Regietheater so ein bisschen überholt sind, oder?
Ja, oder dass sie mittlerweile vielleicht Potenzial bieten, sich wiederum von der älteren Generation abzugrenzen. Ich glaube, die kriegen das trotzdem auch immer noch ganz gut hin. Innerhalb der Popkultur kriegen es Kids immer noch ganz gut hin, auch irgendwie Dingen nachzueifern, gut zu finden, die wir nicht verstehen.
Absolut.
Wir fremdeln ja auch mit, was weiß ich, K-Pop oder was weiß ich, keine Ahnung.
Ja,
wir verstehen das ja nicht sofort.
Genau, nein, absolut richtig. Das ist irgendwie was mir sehr viel Freude bereit hat, so in den letzten 10 Jahren, so dieses, es gab dann ja irgendwann so einen richtigen Pop-Boom um deutschen Gangster-Rap. Ob jetzt 187 oder Haftbefehl oder
sowas.
Ja,
das war eine interessante Zeit, ja.
Genau, und dann war es so, dass so junge Eltern aus meinem Umfeld sagten, oh, mein Kind hört die ganze Zeit 187 Straßenbande, das sind ja ganz grauselige Texte. Und das waren Leute, die auch eher aus der Subkultur kommen, die dann wirklich sagen, wir hatten noch Inhalte mit Rage Against the Machine, da gab es noch eine Message und die jungen Leute hören jetzt diese sinnentleerten Schimpfereien. Mhm. Das ist was mir total gut gefallen hat, weil ich da gedacht habe, ah, jetzt ist es zum ersten Mal passiert, jetzt gibt es da zu meiner Lebzeit einen Generationswechsel und es gibt Musik, die abgelehnt wird.
Ja, ja.
Und das geht ja denen dann wie unseren Eltern vielleicht mit Punkrock oder sowas oder Nirvana, was ja auch eine absolute Kommerzband ist, also eine MTV.
Eine MTV-Band, ja.
Also genau.
Ja, und bei Rap war es ja auch so spannend, dass ja dieser Gangster-Rap halt den klugen Rap abgelöst hat.
Genau.
Das war ja auch eine...
den Müsli-Backpacker.
Den Müsli-Backpacker, Einsbüttler, klugen, wortwitzigen Gymnasiasten-Rap wurde dann tatsächlich, auf einmal wurde gezeigt, so, es gibt tatsächlich Leute, die kommen von der Straße.
Richtig,
und die machen das jetzt auch. Also das wurde ja mal behauptet, zu der Zeit, wo Rap groß war, die erste Rap-Welle in Deutschland oder die erste große Rap-Welle in Deutschland, Ende der 90er, Anfang der 2000er, wurde ja immer gesagt, es gibt keine Ghettos in Deutschland.
Es gibt keine Ghettos. Und es gibt quasi keinen deutschen Gangster-Rap. Ja. Wobei natürlich so die ersten deutschen Rap-Versuche mit so einer Band wie Advanced Chemistry, kannst du dich an die erinnern?
Ja, gut, genau.
Mit Torch und so. Das war ja tatsächlich so migrantischer Rap, der quasi so auch migrantische Themen um Integration und soziale abgestellt hat, thematisiert hat. Dann folgt aber eine Welle, Fantastische Vier. Ja. Und dann die ganzen Eimsbusch-Rapper, die dann auch, ich kann mich auch an Interviews oder Stimmen aus der Szene erinnern, wo es hieß, der deutsche Rap ist ein Mittelschichts-Rap.
Ja, genau, weil es das halt nicht gibt. Es gibt keine Unterschicht bei uns, deswegen, weil ja immer dann darauf Bezug genommen wurde, wie real kann der eigentlich ja sein, weil er nicht von der Straße ist. Und dann war die Antwort, hier gibt es keine Straße.
Dann gab es aber
und auf einmal hat die Straße übernommen und dann war das Geschrei groß.
Genau, so, absolut. Ja, das ist aber total interessant, weil dann durch so Labels wie Royal Bunker oder Agro Berlin und so dann plötzlich so ein Rap doch in den Mainstream spülte und jetzt spätestens sich in den 2010ern sich wirklich im Mainstream etabliert hat. Ne? Ja,
absolut.
Genau. Und dann konnten quasi die Kids ihren Eltern wirklich den Stinkefinger zeigen, indem sie diese Musik gehört haben.
Ja.
Fand ich herrlich.
Es ist herrlich. Allerdings weiß ich jetzt auch nicht, wie ich reagiert hätte mit dem Arschfick-Song und was weiß ich, was da alles kam und so. Also ich meine, die Eltern hatten da auch eine schwere Zeit durchzumachen, muss man schon sagen.
Ich weiß auch nicht, wie es gerade ist. Jetzt wird es, glaube ich, wieder ein bisschen lieber, oder? Also ein bisschen freundlicher.
Ich glaube auch, beziehungsweise mit 187 Straßenbande kann man vielleicht auch nicht mehr so schocken. Nee,
das kann sein.
Vielleicht ist das jetzt auch durch.
Die 187 Straßenbande hat übrigens hier direkt in der Nachbarschaft in der Grindelallee ein Geschäft eröffnet.
Ja, ich weiß, da hängen die manchmal rum. Also wenn sie nicht gerade im Knast sind, ne? Oder,
Hey, ihr seid super drauf. Schneiden wir raus.
Ja, aber die hauen doch manchmal irgendwelchen Schwänen aufs Maul.
Gar nicht, nein, nix. Wir lieben die 187 Straßenbande. Hey, genau. Also ich würde dann aber auch nicht so weit gehen wie Wolfgang und sagen, dass das jetzt irgendwie wirklich underground ist, ins Theater zu gehen oder sowas, weil dafür reicht es dann nicht.
Ja, ne? Es ist eben die Behauptung, ist ganz gut oder die These, dass da eigentlich das Potenzial wäre, um sich wieder abzugrenzen. Das ist es ja ein bisschen, was er sagt. Ob das wirklich jetzt genutzt wird, da bin ich mir auch noch nicht so richtig sicher. Aber tatsächlich, ich glaube auch, dass ja auch so wie Jazzmusik, es wäre mittlerweile wahrscheinlich wieder möglich, wenn du jetzt irgendwie Jugendlicher bist, dich dadurch ganz gut abzugrenzen, wenn du dich so richtig reinnerdest in so eine alterierte Skala.
Ja.
Da fragt sich vielleicht manch Finanzberater, was ist denn da jetzt eigentlich nur, was soll das denn jetzt
sein? Ja, genau. Also natürlich hat auch diese Hochkultur, also der Konzertbetrieb und die Opern- und Theaterbühnen haben natürlich immer noch was Hochkulturelles. Sie sind durchsubventioniert und sie sind irgendwie elitär und bleiben es auch, weil natürlich die Leute, die da auf den Bühnen stehen, auch elitäre Ausbildung genossen haben und genau, es wird restaurative alte Musik gespielt. Trotzdem verliert, und da gehe ich komplett mit, verliert diese Musik so das Zielscheibenhafte, wenn man sagen möchte, das ist spießige Elternmusik.
Ja.
Interessant, genau, das wollte ich nur nochmal.
Ja, was ist der Aufruf? Wir wollen eigentlich, dass Jazz wieder subversiv wird und dass man das so ein bisschen langsam mal begreift, dass das eigentlich der Punk von heute ist.
Das ist eigentlich der Punk von heute, das stimmt.
Und nur weil es da so einen elitären akademischen Überbau gibt, lasst euch nicht abschrecken, das ist trotzdem ziemlich punkig, wenn ihr Peter Brötzmann mal richtig laut dreht, da draußen ihr Impros. Macht mal richtig
Lärm.
Ja.
So, hast du noch irgendein Thema?
Ja, ganz gut, Hochkultur, jetzt sind wir da. Ich habe neulich mich mal mit meinem Kumpel Robin Scherpen, ja, wird es ausgesprochen, der Holländer ist, getroffen. Und der hat mir nämlich auch eine ganz gute Story erzählt zur Hochkultur. Der ist klassischer Gitarrist. In Holland gibt es wahnsinnig viel Fördergelder abzugreifen. Ja. Und da ist er auch ganz gut drin und hat das irgendwie die letzten Jahre irgendwie gemacht für mehrere Projekte, weil er als klassischer Gitarrist eigentlich ganz gut so anerkannt war. Mhm. Genau, hat vor ein paar Jahren da irgendwie mal so ein bisschen Fonds angezapft und sich dieses Jahr darauf wieder beworben. Es wurde keine Rückmeldung damals gegeben, sondern das Geld wurde einfach locker gemacht. Mhm. Dieses Jahr hat er dann halt sein neues Programm gezeigt, wo er ja mit einem Amp spielt.
Ja.
Also seine klassische Gitarre ist an einen Amp angeschlossen.
Also ein Amp meint einen Verstärker.
Einen Verstärker. Das
zum laut machen.
Und er hat es ja auch so ein bisschen gelabelt als Neoklassik. So, weil ja, er halt, ich glaube einfach, weil er andere Bühnen bespielen wollte.
Ja.
Und hat er auch bei uns im Vorprogramm gespielt und so. Und ist ja trotzdem technisch hochvirtuos, wirklich ein Meister seines Fachs. Und trotzdem, diesmal kam, weil es halt so gelabelt war und weil er mit Amp gespielt hat, ja, kam Rückmeldung und zwar ganz ellenlang, ja, dass dies quasi keine wertvolle Musik wäre.
Ja.
So, dabei hat sich eigentlich nichts geändert, außer der Amp und halt das Label Neoklassik.
Ja.
Und vorher hat er auch eigene Musik da eingeschickt. Und ihm wurde aufgrund dieser Labelisierung und der anderen Präsentation das Geld verweigert.
Wirklich?
Ja.
Der Adelstitel aberkannt.
Der Adelstitel wurde
aberkannt. Sich hinten anstellen wie alle anderen auch.
Ja, er hat dann irgendeinen anderen angezapft, so, aber das hat dann irgendwie wieder funktioniert, weil er so ein Projekt hatte, wo er irgendwie irgendeinen Laden in Zwolle irgendwie da kulturell irgendwie tätig werden will und so. Und das hat dann irgendwie am Ende hingehauen. Aber genau, der gleiche Fördertopf, der vorher einfach durchgewunken hat, ne, klassische Gitarre und jemand, der irgendwie ganz gut spielen kann, hat irgendwie gereicht, hat jetzt bei einer Ranwanzung an die Popkultur sofort gesagt, nein, 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 das ist uns zu popkulturell und der Amp, der geht ja gar nicht und die Musik wäre jetzt auch doof. Fand ich gute Geschichte. Ich finde, ja, das ist dann merkt man dann doch irgendwie hin und wieder, kommt es einfach darauf an, wie du, also was du auf deinen Zettel schreibst, wie du deine Musik nennst.
So. Ja.
Also ich würde auch sagen, jetzt irgendwie das letzte Album habe ich Jazz als Jazz gelabelt und es kam auf einem großen Jazz-Label raus, dann spielt man auf einmal in ganz anderen Läden. So, das ist auch dann so ein bisschen, ist das ja so gewollt, so wollte ich auch ausprobieren, ich wollte da irgendwie hin. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sagen, ja, ist das jetzt so, also hättest du ja nicht machen müssen, so, ja, hätte man ja auch anders labeln können, hättest du andere Bühnen gehabt so und hättest ja trotzdem dein Programm gespielt, das ja nicht sich groß unterschieden hätte.
Also. Nee. Ja, wie wichtig ist das, ein Label, also einen Beipackzettel zu haben?
Ja, offensichtlich ja schon. Also jetzt diese Beispielgeschichte weist ja darauf hin, dass man da große Summen verpasst, wenn man da nicht das richtige Label irgendwie wählt. Ich kenne ja diesen Drang von der Popkultur auch oder von Vertretern der Popkultur, seien sie aus dem Techno, seien sie aus dem neoklassischen Bereich, sich immer lieber so ein bisschen hochkultureller zu geben und da dran zu wanzen, weil es da vielleicht dann doch die besseren Fördertöpfe, die besseren Bühnen anzuzapfen gibt. So, also wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, irgendwie, dass deine Musik auch irgendwie auf so einer hochkulturellen Ebene wahrgenommen werden kann, dann wählst du das als Künstler eigentlich ganz gerne, so vor allem wenn du dich lange Zeit woanders halt irgendwie auch bewegt hast und so. Also wollen wir da nicht alle irgendwie hin, so ein bisschen in die Hochkultur?
Das weiß ich nicht. Oder ins Stadion halt, ne?
Ja, das ist die andere Möglichkeit, ja.
Das sind, glaube ich, so die zwei Wege, ne? Also entweder so ein Liebäugeln mit der Kommerzialität oder so ein Liebäugeln mit der Schlaukultur.
Genau, irgendwie ist es ja bei der Neoklassik interessant, dass da gibt es ja so einen Zwischenweg. Nehmen wir so jemanden wie Einaudi,
ja,
der ja auch dann auf dieser Opus-Gala irgendwie eintrellern darf, aber vor tatsächlich ja im Stadion spielt. Das ist ja tatsächlich dann einfach.
Ja, Jan Thiersen auch, ne?
Ja.
So diese. Das sind auch noch so ein bisschen die alte Garde der Neoklassiker, ne?
Ja, Einaudi ist wirklich ja erst mit sehr gehobenem Alter erfolgreich geworden, aber.
Ah ja, okay. Ist es so?
Vor Ziemlich beste Freunde.
Ach so, war das sein Durchbruch? Okay, alles absolut, klar.
Ja, ja.
Okay.
Der kann dann irgendwie fünfmal hintereinander die Royal Albert Hall Fall machen. Das schaffen jetzt die wenigsten Klassiker, würde ich sagen.
Ja. Ich war übrigens neulich auf einem ganz tollen Konzert in der kleinen Elbphilharmoniehalle von, ist das ein Kollege von dir oder nicht? Also zumindest mein Kollege ist das, der Kai Schumacher, mit dem ich auch mit Gisbert immer dieses Schubert-Programm spiele. Der hat nämlich ein Solo-Klavierkonzert gegeben, ja, in der kleinen Elbphilharmoniehalle. Und das hat mir tatsächlich gut gefallen. Absoluter Anspieltipp auch nochmal. Da kommt Ende des Jahres, glaube ich, ein neues Album und er hat auch schon mehrere Alben. Und das fand ich interessant, weil was er macht, ist, er kommt eher aus der Klassik. Ja. Hat aber natürlich auch eine eine Pop-Sozialisation. Und das war musikalisch irgendwie interessant, weil er, glaube ich, Musik macht, die auch Neoklassik-Fans gefällt. Bisschen schlauer ist, sage ich mal, bisschen komplexer. Vielleicht sich so ein bisschen auch so dem eher noch so dieser Tradition der Minimal-Musik bedient. Mhm. Und auch, das gefällt mir gut, viel präpariertes Klavier.
Ja, ja.
Also das heißt irgendwie Sachen auf Tasten, auf Saiten legen oder klemmen oder sowas und da nochmal so klanglich so ein bisschen mit dem Flügel was anderes machen.
Ja, also bei ihm ist es ja wirklich so, dass der da ja wirklich einen auch akademischen Background hat und Minimal wird ja oft von Neoklassikern gerne benutzt und behauptet, die wenigsten haben da ja einen wirklich praktischen Hintergrund. Kai absolut, hat den ja schon so.
Ne? Absolut, und das ist auch richtig Minimal. Das ist halt nicht einfach nur Amol-Arpeggio die ganze Zeit spielen, reicht dann auch nicht für Minimal, sondern Minimal ist dann schon auch so die Verschiebung von kleinen Elementen oder so Sachen, die sich auch so...
Ja, sich auch dann einfach tatsächlich mal mit diesen Kompositionen auseinanderzusetzen.
Ja, absolut.
So, und das nicht einfach nur das Klischee zu bedienen. Genau. Also es gibt ja so einen Minimal-Sound, den man erstmal so ein bisschen nachmachen kann, relativ leicht. Genau. Und dann, aber wenn man sich da ein bisschen ernsthaft mit befasst, merkt man schon, dass da richtige Kompositionen hinterstehen und da musst du dich auch einfach, da musst du dich dann auch mit befassen, absolut, wenn du die abfeuern willst.
Und genau. Ist ja klar. Und was Kai schafft, ist, dass es trotzdem irgendwie catchy ist und es wirklich Bock bringt, sich anzuhören. Also wer vielleicht schon mal eine Einaudi-Platte gehört hat und jetzt nochmal einen Schritt weitergehen möchte, dann empfehle ich Kai Schumacher. Ja. Wirklich toll. Und was mir auch gut gefallen hat, so ein bisschen wie hier bei uns gerade mit dem quietschenden Stuhl. Er hatte dann so einen quietschenden Klavierhocker und bat dann im Konzert darum, dass der doch vielleicht ausgetauscht werden mag. Und natürlich, in der Elbphilharmonie gibt es natürlich noch einen zweiten Klavierhocker.
Klar,
der wird dann ausgetauscht. Damit es nicht so quietscht. Ja. Das Tolle an der Minimal Music ist irgendwie, und warum die auch so einflussreich ist, dass die betont ja gerade quasi so an dem an der musikalischen Entwicklung des 20. Jahrhunderts nicht das Atonale oder sowas, sondern eher so strukturelle Aspekte, also Auflösung von klassischen Formen, aber nicht von Tonalität. Und ja, ist irgendwie ist eine Musik, die auch nicht alt wird, oder?
Also
oder
nicht das alt
Prinzip
wird,
Minimal Music.
Hat es schwer, als sie aufkam, auch aber als Komposition wahrgenommen zu werden.
Absolut.
Die hat auch damals schon der Vorwurf, dass es war ja sozusagen der Vorläufer der Neoklassik, weil obwohl sie kompositorisch eigentlich Hand und Fuß hatte, war sie klanglich als relativ popkulturell erstmal verortet, glaube ich.
Absolut. Weil
sie hat ja auch dann viel stattgefunden in Filmmusik.
Absolut.
Und die hatten es auch wirklich nicht leicht. Bis heute ist man sich, glaube ich, nicht ganz sicher, kann man das eigentlich jetzt zur neuen Musik dazuzählen oder nicht? Ne? Also zur modernen Komposition. Da gibt es Hardliner, die sagen, auf gar keinen Fall.
Das ist ja, wie heißt das, Glasswork, so diese ersten richtig populären Veröffentlichungen von Philip Glass.
Ja.
Das ist ja so einflussreich für gerade Filmmusik, dass ich teilweise Filme gucke und denke, ach guck mal, das klingt ja wie Philip Glass.
Ja.
Und dann guckt man nach, wer hat die Filmmusik geschrieben. Ach, das war Philip Glass.
Ja, Philip Glass zum Beispiel hier, der hatte diese Science-Fiction-Serie jetzt auf
Amazon genau,
mit den Robotern. Ja.
Wie hieß
die nochmal?
Keine Ahnung.
Loop. Tale of the Loop.
Genau.
Tale of the,
so war es genau. Oder The Hours, glaube ich. Und ein Film, den ich wirklich ganz toll finde, absolute Empfehlung, geht leicht in den Bereich Psychedelik, der Film Koyaanisqatsi.
Ah.
Hast du das mal gesehen?
Nee.
Ist so ein Film, der besteht eigentlich nur, der hat auch irgendwie so eine ökologische Message und besteht eigentlich nur aus so Zeitraffer und Zeitlupen, Landschaftsaufnahmen. Und der hat wirklich mein Leben verändert. Also ich habe diesen Soundtrack und den habe ich 1 Million Mal gehört. Also der hat sich eingefräst, dass ich so, wenn ich bestimmte harmonische Wendung oder Sounds höre, sofort mir dieser Film aufploppt. Also absolute Empfehlung, Koyaanisqatsi und Kai Schumacher natürlich, weil was der auch macht, ist sowas wie auch mal das Klavier übersteuern, mal reingreifen, mal wirklich da Sounds rausholen, die man nicht so oft hört und dabei trotzdem catchy und meditativ und mitreißend zu sein, also absolute Spitze.
Ja.
Gut, haben wir noch was, um diesen Podcast auf eine heitere Note enden zu lassen?
Ich guck mal nach. Ich glaube schon. Ich war neulich wieder auf meiner Insel.
Ah ja, mit dem Schwanenboot bist du über den Müggelsee geschippert.
Geschichten von Lambert Island.
Ja.
Da habe ich dann mal auf die Nachbarinsel rüber geschippert.
Ach, das geht auch. Ihr seid im Austausch.
Wir sind im Austausch.
Zwischen Lummerland und Neulummerland.
Ja, genau. Und habe mich kurz unterhalten mit dem benachbarten Inselbesitzer. Und er erzählte mir, wie kamst du denn eigentlich zur Insel? Und ich bin stinkreich. Ich bin ja Neoklassik-Pianist. Ich habe nicht gesagt, ich bin stinkreich. Das wollte ich ihm eigentlich sagen, aber ich habe einfach gesagt, ich bin Pianist.
Ja.
Und ich erzählte so von Konzerten, die spiele, so wo ich überall auftrete.
Ja.
Er fragte mich, ob man mich buchen könnte.
Oh, ja.
Ich erzählte von meinem anstehenden Konzert in der Schweiz auf einem Berg.
Ja.
Und er schlug vor, Köpenick, das wäre doch mal eine Adresse. Da würden immer so jeden Samstag würden irgendwelche Leute einfach für umsonst auf dem Markt spielen. Das wär ja jetzt irgendwie mit Klavier ein bisschen schwierig, aber würde mir dann helfen.
Ja.
Ja, Klavier könnte schwer werden, meinte, aber egal. Also diese Mischung von Faszination und Mitleid, wenn man zugibt, dass man Musiker ist, also das was einem da so entgegenkommt, ne? Also zum einen dieses, oh, das finden wir ja ganz toll, ja. Und kann man dich buchen und genau, ein komplettes Unverständnis, wie man damit eigentlich sich eine Insel kaufen soll. Also, wie soll das?
Ja, das bleibt wohl auch erstmal so.
Ich glaube, das hört nie auf. Ja, genau. Ja. Aber ich fand es auch so süß, weil genau, ich dachte auch immer in der Situation, ja, wie kann ich es ihm denn noch beibringen? Ich war gerade in Kanada und habe auf dem größten Jazzfestival der Welt gespielt. Ah ja, mein Bruder spielt auch hin und wieder Klavier. Also der hat auch richtig so eine Band und so, wo die sich jetzt jeden...
Ohne Noten.
Ja, wo die sich jeden Sonntag auch treffen.
Ja, ich glaube, ich muss mal sagen, vielleicht müssen wir da auch Abschied von nehmen als Musiker. Das ist ja fast rührend, wie wir dann doch immer versuchen, so aus dieser prekären Situation des Musikschaffenden, Kulturschaffenden, irgendwie dann doch so in so eine saturierte Mittelschicht übersiedeln zu wollen. Aber es wird uns nicht gelingen.
Es wird wahrscheinlich nicht, ja. Da kann man noch so viele Inseln besitzen. Ja. Also das wird wahrscheinlich einfach nicht passieren.
Ein ganzes Atoll. Ja. Na gut. Ich hoffe, euch da draußen geht's besser als uns finanziell auf euren, wo immer ihr seid, im Sommer. Sollen wir noch irgendwas erzählen oder sollen wir diese Folge jetzt mit zwingenden Grüßen beenden?
Musik als Möbelstück ist mir neulich auch wieder passiert, als ich den Konzert in Kanada, das war ja toll, was ich da gespielt habe.
Ja.
Das hat total Spaß gemacht, tolles Publikum und alles. Und als ich den Soundcheck beendete,
ja,
ging ich kurz Backstage und hörte, da spielt doch jemand Klavier.
Und das Klavier spielte von selbst?
Nee, das war der Soundtech.
Ah.
Ja. Es war nicht meiner, sondern es war Local, hat sich dann, als ich fertig war, herangesetzt und losgetrellert, Amelie und was er nicht alles konnte. Wie gesagt, ich finde es ja schön, wenn die Menschen Klavier spielen.
Ich auch.
Aber es ist ja immer so eine Sache. An dem Abend gehört es doch mir.
Ja. Tja. Keine Chance, du bist nichts Besonderes. Jeder kann Klavier spielen.
Nee, ich werde das jetzt auch machen. Wenn ich irgendwo eine Gitarre sehe auf der Bühne, werde ich jetzt auch anfangen, die Jibson einfach mal zu nehmen und mal ein D-Dur zu spielen.
Ja. Wie gesagt, genau. Aber ein Klavier ist halt kein Instrument, sondern ein Möbelstück.
Ja, es ist ein Möbelstück, da kann jeder mal sein Glas drauf abstellen, genau. Auf jeden Fall. Nächstes Mal reden wir über spannende Dinge. Vielleicht haben wir auch einen Gast da.
Mal sein. Gucken, ja, mal gucken. Wollen wir nicht spoilern?
Wir wollen nichts spoilern und nichts teasern.
Nein, auf gar keinen Fall. Gut, aber ich würde sagen, dann macht euch einen lauen Sommer oder Winter oder wann immer ihr diese Folge hört. Und wir verabschieden uns mit zwingenden Grüßen,
mit
oder?
Absolut mit zwingenden Grüßen.
Mit absolut zwingenden Grüßen. Bye, bye.
Ciao, ciao.
Tschüss.